Und ja, schon mal kurz. Haben wir die Präsentation halt? Nope. Wir haben gerade gesungen, wie ein weites Meer ist dein Wort, o Herr, unergründlich tief und reich. Und ihr könnt mir glauben, dass ich in der Predigtvorbereitung für heute das besonders intensiv erfahren durfte. Und gleichzeitig ist das eine so starke und schöne Wahrheit, die auch unabhängig von jeder Predigtvorbereitung für jeden von uns gilt. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr wirklich richtig ergriffen seid von Gottes Wort und einfach nur noch staunend da sitzt, weil ihr so von Ehrfurcht ergriffen seid. Und das, selbst wenn ihr nach 10, nach 20, nach vielleicht 30 oder 50 Jahren Bibellesen immer wieder auf Schätze stoßt und einfach nur Dankbarkeit und Freude über unseren Gott empfindet. Genau das haben wir nicht nur mit dieser Strophe des Lieds gerade selbst besungen. Aber ist euch vielleicht dieses gar nicht so kleine Wort unergründlich aufgefallen? Wir singen das Lied, wir kennen das Lied und vielleicht singen wir es einfach und denken gar nicht so genau über jedes einzelne Wort nach. Unergründlich heißt, es ist nicht zu ergründen, es ist nicht zu erforschen. So tief und so reich sind die Worte Gottes und die Gedanken, die wir darin von ihm sehen dürfen. Und ich habe euch mal ein Bild von einer solchen tiefen Stelle aus diesem Meer mitgebracht. Ihr seht es schon. Ihr seht, dass ihr nichts seht. Und vielleicht kennt ihr auch diese Situation aus eurem Leben. Wenn ihr euch eben mit Textstellen aus Gottes Wort befasst, mit Fragen rund um Gottes Wesen, um Gottes Handeln, die einfach nur sehr schwer oder nicht zu begreifen sind und die vielleicht auch gar nicht mit dem Gottesbild, was ihr habt, in Einklang zu bringen sind. Und doch können wir im Refrain wiederholen und sagen, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Wir dürfen, wie auch hier in der Tiefsee, wenn ihr dieses Bild weiter fortführen, auch Dinge entdecken, vieles verstehen, vieles begreifen, aber noch immer, und das bis heute trotz all der Technik, ist es unergründlich, sowohl das Meer als auch Gottes Wort. Das heißt, dass wir Gottes Wort verstehen dürfen, einige Dinge, aber es ist immer noch unergründlich. Und weil es unergründlich ist, werden wir Gottes Wort nie in Fülle begreifen und mit unserem Verstand fassen können. Wieso? Weil wir Gott selbst nie in Fülle und nie mit unserem Verstand vollständig fassen werden können. Und doch hat Gott sich dazu entschieden, sich uns in seinem Wort zu offenbaren. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, ist ein wörtliches Zitat aus Psalm 119, Vers 105. Und es galt vor über 2500 Jahren, als der Psalm verfasst wurde. Und es gilt heute noch ganz genauso. Und genau das ist auch mein Anliegen für die Predigt jetzt, dass wir nicht zu ergründen versuchen, was unergründlich ist, sondern das erkennen und Gott für das anbeten und loben, was wir über ihn, über sein Handeln und über sein Wesen verstehen oder zumindest erfahren können. Und bevor ich in die Predigt starte, möchte ich noch mit uns beten. Mein Herr, ich möchte dir danken dafür, dass wir dein Wort haben dürfen, Herr, und dass dein Wort so voller tiefer Gedanken ist, Herr. Und ich danke dir, ja, dass du so groß bist, dass wir dich niemals ganz erfassen können, Herr, aber dass du uns dein Wort geschenkt hast, damit wir das verstehen dürfen, Herr, von dem du möchtest, dass wir es verstehen können. Mein Herr, du weißt, wie wir herausgefordert sind von Zeit zu Zeit. Du weißt auch, wo wir uns vielleicht mit unseren eigenen Gedanken selbst im Weg stehen, wenn es darum geht, dich zu begreifen, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass wir jetzt, wenn wir uns dein Wort anschauen, ganz darauf einlassen, Herr, dass du zu jedem von uns sprichst, Herr, dass wir jetzt, aber auch vielleicht in der Woche, die vor uns liegt und in der Zukunft wirklich darum ringen, Herr, zu verstehen, wie du bist und wie du handelst. Amen. Vergangenen Sonntag haben wir wieder unsere Predigtreihe aus dem Römerbrief aufgenommen, die wir lange Zeit pausiert hatten. Da hatten wir die Kapitel 1 bis 8 durchgenommen. Und Daniel hat uns letzte Woche in die ersten 5 Verse aus Römer Kapitel 9 mit reingenommen und uns dabei die glühende Retterliebe von Paulus zu seinem Volk, zu Israel, gezeigt. Und wenn wir uns den geistlichen Zustand von Israel zur Zeit Christi betrachten oder wenig später zur Zeit von Paulus, zu dem Zeitpunkt, als er das schrieb, dann kann auch uns der Gedanke kommen oder der Zweifel kommen, den Paulus hier in unserem Text heute ab Vers 6 zu Beginn formuliert. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Gottes souveräne Treue. Wir werden uns mit den Versen 6 bis 18 aus Kapitel 9 des Römerbriefs befassen, aber zunächst für den ersten Punkt erstmal nur die Verse 6 bis 13. Und ich lese sie uns mal vor. Ihr könnt auch gern mit aufschlagen und in euren Bibeln mitlesen. Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Denn das ist ein Wort der Verheißung, um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Und nicht allein dies, sondern auch als Rebekka von ein und demselben von unserem Vater Isaak schwanger war, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Unser erster Punkt lautet, Gottes Vorsatz bleibt bestehen. Und Paulus startet hier eben direkt damit, nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre. Jetzt können wir uns fragen, wieso bringt Paulus diesen Punkt überhaupt auf? Wieso sollte man denken, dass Gottes Wort vielleicht hinfällig geworden wäre? Nun, da der Großteil des Volkes Israel, Jesus Christus, den Messias abgelehnt hatte, könnte man meinen, dass Gottes Plan nicht aufgegangen ist. Schließlich ist doch Israel sein Volk, sein auserwähltes Volk. Sie hätten ihn doch annehmen müssen. Sie haben doch die ganze Zeit darauf gewartet und sie warten noch bis heute, dass Gott den Messias sendet, dass er seine Verheißung erfüllt. So wie sie es verstehen. Diese Schlussfolgerung also, wenn wir uns diese Situation betrachten, dass auf einmal massig Heiden zum Glauben kommen, aber nur ein sehr, sehr kleiner Teil von Israel, ist eben der Grund dafür, zu meinen, also denken zu können, dass Gottes Wort hinfällig geworden wäre. Aber diese Schlussfolgerung, dass es sein kann, dass Gottes Wort hinfällig geworden ist, verneint Paulus, aber bereits noch bevor er sie überhaupt fertig formuliert hat. Und das tut er mit einem ganz klaren Nein. Wörtlich steht hier sogar, dass es nicht dem Wesen von Gottes Wort entspricht, hinfällig sein zu können. Aber es ist völlig ausgeschlossen, sagt er eben. Paulus belässt es dabei aber nicht, dass er einfach nur sagt, in Vers 6 im ersten Teil, na, es ist völlig absurd, dass Gottes Wort hinfällig wäre. Nein, er begründet es auch, auch wenn die Aussage an sich uns eigentlich schon genügen müsste, weil Gottes Wort in seinem Wesen, weil es von Gott selbst kommt, niemals hinfällig sein kann. Theoretisch könnte uns das eben genügen, aber wir sehen, dass Gott in seiner Weisheit und Gnade Paulus gebraucht hat und Paulus weiß, wie wir denken, was Einwände sein könnten. Und deshalb begründet er diese Aussage mit einer Unterscheidung. Und zwar der Unterscheidung, die wir hier in Vers 6 im zweiten Teil lesen. Denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Paulus begründet die Aussage, dass Gott treu ist und sein Wort hält, mit der Unterscheidung, dass nicht alle, die von Israel abstammen, Israel sind. Nun ist das hier keine Trickserei oder irgendeine künstliche Unterscheidung, die Paulus an dieser Stelle trifft, sondern er belegt Gottes Handeln und Gottes souveräne Auswahl anhand dessen, wie Gott von Anfang an, also begonnen bei Abraham, an den Stammvätern Israels und damit an Israel gearbeitet hat. Und Paulus beweist das zuerst anhand von Abraham und Isaak. Schauen wir uns Vers 7 an. Er sagt eben, nicht alle, die Israel von Israel abstammen, sind Israel. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Hier wird gleich deutlich und hier macht Paulus gleich ganz deutlich, dass es nicht ausreicht, wenn sich das Volk Israel darauf berufen hat, Kinder Abrahams zu sein. Selbst Jesus wurde damit von Seiten der Pharisäer immer wieder konfrontiert und hat sie ganz deutlich widerlegt und ihnen gesagt, nein, ihr seid nicht Kinder Abrahams, nur weil Abraham euer Stammvater ist, rein leiblich. Er hat ihnen sogar gesagt, der Teufel ist euer Vater. Also, es ist nicht Paulus Idee, Jesus selbst hat diese Unterscheidung auch getroffen und wir sehen, das Neue Testament ist voll davon, aber nicht nur das Neue Testament, auch im Alten Testament sehen wir das immer wieder und deswegen nutzt Paulus hier auch alttestamentliche Stellen, um zu zeigen, dass Gott sich nicht geändert hat, sein Wort nicht geändert hat und auch nicht seine Meinung geändert hat in Bezug auf Israel. Denn wir sehen hier, dass bereits bei Abraham Gott auserwählt hat und eine Unterscheidung getroffen hat. Nicht alle, weil sie aus Abrahams Samen sind, also nicht alle, weil sie biologische Nachkommen Abrahams sind, werden deshalb automatisch als Kinder Abrahams gezählt. Die Verheißung der Kindschaft galt ausschließlich Isaak. Was heißt das? Und Paulus greift auch das auf, indem er hier deutlich sagt, das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Er sagte also, es hängt nicht stumpf an der Abstammung, sondern an der Verheißung Gottes. Und Gott hatte in seiner Freiheit und in seiner Souveränität Sarah die Verheißung gegeben, dass sie einen Sohn haben wird und nicht Hagar. Hagar war die Magd Abrahams und als sie dachten, dass sie keine Kinder bekommen könnten und Gottes Verheißung in Bezug auf ein Nachkommen doch wahr werden musste, haben sie gedacht, okay, dann müssen wir halt selbst nachhelfen, dann tun wir halt so, Hagars ist Saras Magd, wenn Abraham mit ihr ein Kind bekommt, dann zählt es als Abrahams Nachkommen. Da sehen wir, nein, also es war nicht Hagar, die diese Verheißung hatte. Es war auch nicht Keturah, die diese Verheißung hatte. Keturah war Abrahams zweite Frau, nachdem Sarah gestorben war und mit Keturah hatte Abraham auch mindestens 6 Kinder. Also 6 Söhne, die Abraham mit Keturah zusammen hatte, sind namentlich aufgelistet. Und wir lesen auch davon, dass Abraham Nebenfrauen hatte und auch mit ihnen Nachkommen, auch wenn wir nicht wissen, wie viele davon. Also alle hatten Abraham zum Vater, aber die Verheißung galt nicht allen Nachkommen Abrahams, sondern denen der Verheißung. Sie galt nur Isaak. Und die Frage ist, wieso? Und das sehen wir hier in Vers 9, denn das ist das Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Das hat Gott damals zu Abraham gesprochen. Und jetzt könnten wir meinen, okay, gut, wenn es Isaak ist, dann werden Gottes Verheißungen halt nicht ab Abraham, sondern halt erst ab Isaak auf alle Nachkommen vererbt. Aber auch das ist nicht der Fall und auch das stellt Paulus hier ganz deutlich fest, denn er führt eben gleich die nächste Generation als zweiten Beleg dafür an, dass sich Gottes Verheißungen diese Verheißungen nie auf das ganze Volk Israel, also auf alle biologischen Nachfahren, bezogen haben. Und das lesen wir ab Vers 10. Und nicht alleine dies, sondern auch, als Rebekka von ein und demselben, von unserem Vater Isaak schwanger war, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr, also zu Rebekka, gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Jakob und Esau hatten nicht nur denselben Vater, Isaak, sondern sie hatten auch dieselbe Mutter. Das traf auf Ismael und Isaak nicht zu. Ismael war der Sohn von Hagar, den Abraham dann mit Hagar zusammen entlassen hat. Sondern Esau und Jakob, sie hatten eben die gleiche Mutter, nämlich Rebekka. Sie hatten also nicht nur den gleichen Vater und die gleiche Mutter, sondern Esau und Jakob waren auch noch Zwillinge. Sie waren zwar keine eineigen Zwillinge, weil sie sich äußerlich deutlich voneinander unterschieden haben, aber abgesehen davon hätte es keine identischere Ausgangsposition geben können für zwei Menschen, Zwillinge zu sein. Und trotzdem sehen wir hier, erwählt Gott den einen und den anderen nicht. Denn er sagt zu Rebekka, dass der Ältere, also Esau, dem Jüngeren Jakob dienen wird. Und das bevor sie geboren wurden. Also noch bevor sie irgendetwas hätten dafür oder dagegen tun können. Und hier steht ausdrücklich, dass es eben nicht aufgrund von irgendeinem Verdienst war, auch nicht aufgrund von irgendeinem Verdienst, von dem Gott wusste, den Esau oder Jakob irgendwann später vielleicht sich aneignen würden, weil sie sich top entwickeln oder nicht top entwickeln. Nein, egal was sie hätten, was sie in Zukunft jemals getan hätten, Gott hatte bestimmt, dass der Ältere dem Jüngeren dienen soll. Er hat Jakob erwählt und allein der Grund dafür ist, wie wir hier eben lesen, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe. Nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden. Der einzige Grund dafür, dass Jakob erwählt und Esau nicht erwählt wurde, ist der Berufende, Gott selbst. Paulus belegt mit diesen beiden Stellen also, dass Gott seinen Heilsplan ausschließlich aufgrund seiner souveränen Auserwählung ausführt und diese Auserwählung zu keiner Zeit von Abstammung oder von Werken der Menschen abhängig war. Jetzt könnten wir sagen, okay, weder Abstammung noch Werke, aber damit noch nicht genug, denn Paulus schiebt hier noch einen weiteren Vers hinterher, und zwar Vers 13, wo wir lesen, wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Nur mal vorab zu diesem Vers, was dieser Vers an sich bedeutet, beziehungsweise was er nicht bedeutet. Bei dieser Gegenüberstellung, einen geliebt und den anderen gehasst, handelt es sich eben um eine recht verbreitete, ja, hebräische Ausdrucksweise, die uns sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament an verschiedenen Stellen begegnet. Und dass hier Hassen nicht als Verabscheuen zu verstehen ist, ist sehr deutlich, wenn wir uns einerseits, wie gesagt, diese rein hebräische Ausdrucksweise anschauen oder wenn wir auch sehen, in welchem Zusammenhang es sonst in der Bibel verwendet wird. Die Belegstellen dafür, die packe ich euch mit in den Hausreisleitfaden. Aber was hier ganz deutlich wird, ist, dass Gott nicht davon redet, dass er Esau emotional verabscheut hat, sondern es geht darum, dass er Jakob bevorzugt hat, er hat ihn erwählt und dass er Esau zurückgestellt hat und nicht erwählt hat. Das könnt ihr, wie gesagt, gern im Detail auch noch nacharbeiten, aber das ist eine gängige hebräische Redewendung. Also müssen wir uns die Frage stellen, okay, wieso schiebt Paulus jetzt noch diesen Vers nach? Die Verheißung an Rebekka, dass der Ältere, also Esau, dem jüngeren Jakob dienen wird, hatte sich über 1300 Jahre später durch das Wort Gottes, das Wort, was Gott durch Maleachi gesprochen hat, bestätigt. Denn Vers 12 ist das Zitat, was Gott Rebekka mitgegeben hat, was Gott Rebekka gesagt hat, und über 1300 Jahre später, vielleicht sogar bis zu 1600 Jahre später, hat Gott durch den Propheten Maleachi gesprochen, was wir hier in Vers 13 lesen. Paulus schiebt diesen Vers, dieses Zitat, also nochmal hinterher. Die Juden, die sich diese Frage gestellt haben, oder auch die Heiden, die konnten also damit auf jeden Fall was anfangen. Und er tut es, weil er sagt, dass Gottes Prinzip der Erwählung eben nicht nur unabhängig von der Abstammung und unabhängig von Verdienst ist, sondern dass er auch wählt und dass seine Erwählung in seiner Souveränität über die Jahrhunderte der Geschichte Bestand hat. Nun, was ist die Geschichte? Zwischen dem Zitat aus Vers 12 und Vers 13 liegen eben mindestens 1300 Jahre. Aus Jakob war das Volk Israel hervorgegangen und aus Esau das Volk Edom. Und in dieser Zeitspanne lesen wir verschiedene Dinge. Und zwar lesen wir einerseits von Jakobs moralischem Versagen. Jakob war keine vorbildliche Person. Er nutzt die Schwäche seines Bruders aus. Er belügt seinen Vater Isaak. Er nutzt die Blindheit seines Vaters aus, um ihn letztlich zu belügen. Und Jakob betrügt auch Laban. Also verschiedene Fälle sind aufgeführt. Jakob war niemand, den man sich hätte erwählen wollen, wenn wir ihn betrachten als Person. Wenn wir uns dagegen Esau anschauen, Esau war ziemlich erfolgreich. Esau war nicht nur rein irdisch erfolgreich, also er war besitzend, er war recht reich, er war auch großzügig, und zwar auch großzügig Jakob gegenüber. Davon lesen wir in 1. Mose 33 und 36. Also wenn wir uns nur mal die beiden Personen ansehen, dann wäre es sicher nicht Jakob gewesen, der durch irgendeinen Verdienst oder irgendwas, was er getan hätte, erwählt worden ist. Wenn, dann hätte es Esau sein müssen. Aber wie gesagt, aus diesen beiden sind auch Völker hervorgegangen und diese Verheißung bezog sich eben auch auf die Völker, die Rebekka gegeben wurde. Und zwar, wenn wir uns Edom anschauen, sehen wir Edoms Aufstieg und seine Macht als Nation. Edom war zu der Zeit, als Israel noch in der Gefangenschaft war in Ägypten, zu einer regionalen Militärmacht geworden. Sie waren politisch stark, sie waren wirtschaftlich stark, sie haben die sogenannte Königsroute besessen, und zwar waren sie auch so stark geworden, dass sie beim Auszug Israels aus Ägypten Israel auch hätten blockieren können. Also davon lesen wir in Exodus. Edom war zu einer mächtigen Nation herangewachsen in dieser Zeit. Und wenn wir uns dann Israel anschauen, dann lesen wir von wiederholtem Abfall von Gott. Wir lesen von der Gefangenschaft. Wir lesen davon, dass es gegen Gott rebelliert hat während der Wüstenwanderung, während der Richterzeit, während der Königezeit. So kurz zur Gegenüberstellung. Ja, während der Königezeit hat Israel dann schlussendlich auch Edom eingenommen und erobert, begonnen bei Saul. David hat es dann quasi vollendet, das war ungefähr 1100 vor Christus. Und auch damit ging die Verheißung in Erfüllung, dass der Ältere dem Jüngeren dienen musste, denn Israel hat dann eben Edom besiegt und Edom musste dann Israel dienen. Wieso also diese Stelle hier? Paulus zeigt hier auf, dass die Geschichte Israels und Edoms belegt, dass Gottes Auserwählung durch die Jahrhunderte Bestand hat und weder auf Abstammung noch auf Verdienst beruht. Wäre das der Fall, dann ist es, denke ich, auch ganz klar, dann wäre es sicher Edom gewesen und nicht Esau. Beziehungsweise Edom oder Esau gewesen und nicht Jakob oder Israel. Aber durch sein Handeln an Israel und Edom hat Gott seine Treue bewiesen. Und zwar unabhängig von Abstammung, unabhängig von der Leistung und unabhängig von dem Lauf der Geschichte. Ja, er lenkte sogar den Lauf der Geschichte, um sich selbst und seiner Verheißung treu zu sein. Wie tat er das? Auch davon lesen wir, wenn wir uns mit dem babylonischen mit der babylonischen Herrschaft befassen, denn Israel, wie wir ja erst kürzlich in Esra gelesen haben, kehrte, wenn auch nur deutlich reduziert, aus dem babylonischen Exil zurück. Edom dagegen wurde ebenso von Babylon eingenommen und zerstört und erobert, aber von Edom kam niemand aus dem babylonischen Exil zurück. Sie sind im babylonischen Exil aufgegangen, ähnlich wie einige der Stämme Israels, und wenige von ihnen sind nach Idumea dann später zurückgekehrt, aber nicht als Edom. Sie waren letztlich erfolgreich aufgelöst worden durch die babylonische Herrschaft. Wir sehen also, Gott erwählte Israel nach seinem Vorsatz, und dieser Vorsatz, den Gott einmal gefasst hat, er bleibt bestehen. Auch wenn der Großteil des Volkes den Messias abgelehnt hat. Paulus belegt also anhand dieser Verse sehr deutlich, dass Gottes Wort keinesfalls hinfällig geworden ist. Gottes Vorsatz bleibt bestehen, da Gott eben in seiner Souveränität absolut treu ist, jedem einzelnen Wort, jeder einzelnen Verheißung, die er gegeben hat. Jetzt ist das vielleicht ein ganz schönes Stück, wo wir sagen, puh, ganz schön heftig. Wie kann das sein? Und ich denke, jedem von uns, wenn wir uns ein bisschen damit befassen, stellt sich unweigerlich die Frage, darf Gott das denn überhaupt? Passt das denn zu Gottes Wesen? Ist Gott denn gerecht, wenn er so handelt? Und diese Frage hat sich die Gemeinde in Rom wahrscheinlich auch gefragt. Und deshalb, Gott sei Dank, ist der Römerbrief an der Stelle nicht zu Ende. Wir kommen zu unserem zweiten Punkt. Gottes Gerechtigkeit bleibt bestehen. Verse 14 bis 18. Zunächst die Verse 14 bis 16. Was wollen wir nun sagen, ist das, was Paulus eben anschließt an Vers 13. Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Wieso sei das ferne? Paulus führt hier zwei Gründe auf, weshalb das ferne ist. Und wenn wir ab Vers 15 weiterlesen und 16, haben wir den ersten dafür. Er sagt, denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Wenn wir das so anschauen, dann denken wir vielleicht, okay, immer noch ungerecht. Ist Ungerechtigkeit bei Gott? Nein, das hat Paulus schon längst beantwortet, ne? In Vers 14. Es ist ausgeschlossen, Gott ist nicht ungerecht, das sei ferne, allein der Gedanke sei ferne, dass Gott ungerecht sein könnte. Aber wir denken, ist es denn nicht ungerecht, Gnade zu haben mit manchen oder Gnade überhaupt zu haben? Und die Antwort ist nein. Gott ist völlig frei darin, dem gnädig zu sein, wem er will, ohne dabei ungerecht zu sein. Das ist das, was wir hier lesen. Denn Gnade steht nicht im Widerspruch zur Gerechtigkeit. Gnade ist nicht das Gegenteil von Gerechtigkeit. Wie können wir uns das erklären? Stellt euch mal einen Gerichtssaal vor. Ein Mann steht vor dem Richter. Der Mann ist schuldig, er ist eindeutig schuldig. Die Beweise liegen vor, er bestreitet nichts und er kann auch nichts bestreiten. Und der Richter spricht, Sie sind schuldig, die Strafe ist festgelegt. Ich denke, da können wir alle einfach sagen, ja, das ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet, jemand bekommt das, was er verdient. Nun stellt euch vor, der Richter würde einen unschuldigen Menschen nehmen und sagen, hey, du bist zwar unschuldig, aber du wirst trotzdem bestraft. Dann würde auch jeder von uns, denke ich, aufschreien und sagen, das ist doch Ungerechtigkeit, das kann doch nicht sein. Und genau das sagt auch Paulus hier. Gott ist nicht ungerecht. Auf gar keinen Fall ist Gott ungerecht. So ist Gott nicht. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wo wir verstehen müssen, was der Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Gnade ist. Es ist kein Widerspruch. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist der, dass der Richter hergeht und den Schuldigen man anschaut, alle Beweise vorliegen, ganz klar ist, dieser Mann ist komplett schuldig, in jeder Hinsicht, in allen Anklagepunkten, er kann nichts dagegen sagen. Aber anstatt den Mann ins Gefängnis zu werfen oder dahin zu schicken, steht der Richter auf, kommt vom Richterstuhl runter, nimmt sein eigenes Geld und bezahlt die Strafe des Schuldigen. Der Schuldige ist frei und er kann gehen, ohne dass der Richter ungerecht war. Der Richter hat das Gesetz nicht aufgehoben, die Strafe war real. Die Strafe ist auch beglichen worden. Die Schuld wurde nicht geleugnet. Die Strafe wurde voll gezahlt. Es war absolute Gerechtigkeit. Aber der Schuldige hat nicht bekommen, was er verdient hat. Das ist Gnade. Und genau das sagt Paulus mit Vers 16. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Und Gott ist es niemandem schuldig, gnädig zu sein. Es ist gar nicht möglich, irgendjemandem Gnade zu schulden. Weil Gnade kann nicht eingefordert werden. Gnade kann nicht geschuldet werden, weil Gnade per Definition unverdient ist. Und wenn Gnade unverdient ist, dann kann niemand sagen, ich verdiene Gnade. Niemand verdient Gnade. Könnte man sich eben Gnade verdienen, wäre Gnade keine Gnade mehr, sondern Verdienst. Und Paulus hat bisher, nicht nur in dem Text, den wir uns so weit angeschaut haben, sondern im gesamten Römerbrief, sehr, sehr ausführlich erklärt, dass wir vor Gott keinen Verdienst haben, in keiner Hinsicht. Und wir können uns auch die Gnade in keiner Hinsicht verdienen, weil Verdienst und Gnade nicht zusammenpassen. Und daher kann Gott in seiner absoluten Souveränität den Menschen gnädig sein, denen er gnädig sein möchte, und dabei völlig gerecht handeln. Das ist kein Widerspruch. Und wenn du Christ bist, dann darfst auch du eben diese Gnade erleben. Nicht, weil du besser bist, nicht, weil du schneller gelaufen bist, sondern wir haben es hier allein, weil Gott es in seiner Souveränität, in seinem Erbarmen sich dazu entschieden hat, dir und mir gnädig zu sein. Eine Frau kam mal auf den englischen Prediger Charles Spurgeon zu und sagte, ich kann nicht verstehen, wie Gott sagen konnte, dass er Esau hasste. Spurgeon antwortete ihr aber darauf, damit, Ma'am, habe ich kein Problem. Ich habe ein Problem damit zu verstehen, wie Gott Jakob lieben konnte. Merkt ihr, was die richtige Frage ist, was die Frage ist, die Paulus hier eingangs stellt? Er stellt nicht die Frage, ist es denn ungerecht, dass Gott nicht alle erwählt? Die Frage, die er hier stellt, und es ist auch belegt mit der Stelle, die er aus dem Alten Testament hier zitiert, das war ja auch mit den Hauskreisleitfaden, die Frage, die Paulus hier stellt, wie kann es gerecht sein, dass Gott überhaupt irgendjemanden erwählt? Weil niemand verdient hat, erwählt zu werden. Die Antwort ist Gnade allein. Schließlich führt Paulus noch einen weiteren Grund, einen zweiten Grund an, weshalb Gott nicht ungerecht ist, wenn er gnädig ist, und zwar die Verse 17 bis 18. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt, wen er will. Also spätestens bei Vers 18, denke ich, müssen wir alle ordentlich schlucken und sagen, wow, wie kann ein liebender Gott, ein gerechter Gott sowas sagen? Ich denke, wie ein gerechter Gott sowas sagen kann, haben wir jetzt schon ein bisschen angeschaut. Aber schauen wir mal, um wen es sich hier in diesem Beispiel handelt und nicht nur in diesem Beispiel. wenn wir uns den Pharao anschauen, dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass er Gott gegenüber nicht neutral eingestellt war und plötzlich so böse wurde, weil Gott ihn dazu gezwungen hat. Das sehen wir, also sehen wir, wenn wir auch Exodus anschauen, das sehen wir, wenn wir grundsätzlich anschauen, wie der Mensch ist. Der Pharao war bereits stolz. Er war schon vorher grausam, er hatte Israel unterdrückt, er hatte Gott schon vorher widerstanden. Dass Gott das Herz des Pharaos verhärtet hat, führte also nicht erst zu der Rebellion des Pharaos, nein, es hat Gott eben dadurch bestätigt, dass der Pharao rebellisch ist, dass diese Rebellion im Pharao längst vorhanden war. Das ist der Grundzustand jedes Menschen. Und es war auch dein und mein Grundzustand. Deshalb Paulus in den ersten Kapiteln des Römerbriefs sehr ausführlich aufgezeigt. Und Gott verhärtet auch nicht aus reiner Willkür, einfach weil er es kann, sondern er hat selbst darin eine Absicht. Und diese Absicht, davon lesen wir hier auch, die Absicht ist, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Gottes Handeln mit Menschen und in der Geschichte ist niemals willkürlich, sondern dient immer seinem Heilsplan. Und der Pharao beweist, dass selbst die Sünde und Rebellion gegen Gott Gottes Plan nicht durchkreuzen können. Im Gegenteil, Gott wirkt selbst durch die Rebellion und Sünde, ohne dabei selbst Urheber der Sünde zu sein. Sünder sind wir von uns aus. Gott muss uns nicht zum Sündigen anstacheln. Das tun wir ganz von alleine. Und selbst das kann Gott gebrauchen, um sich zu verherrlichen, um seine Macht und um seine Größe zu demonstrieren. Und genau das tat er durch Pharao. Wir lesen bis heute davon. Und auch damals hatte es sich komplett rumgesprochen. Bis nach Kanaan war bekannt, was Gott mit diesem König, mit Pharao, getan hatte, um seine Macht an ihm zu erweisen. Und Paulus schließt diesen Punkt hier zunächst mit eben diesem Vers 18. Und dieser Vers sollte uns demütig machen. Ja, er beißt sich vielleicht ordentlich mit unserem Verlangen danach, die Dinge zu kontrollieren und die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Aber der Vers steht hier auch nicht, um uns zu frustrieren oder um uns Angst zu machen. Nein, im Gegenteil, wenn wir darauf blicken und wenn wir darauf schauen, wie Gott in diesem Vers handelt oder in diesen Versen und wie sein Wesen hierdurch zum Vorschein tritt, dann gibt es uns sogar Grund zur Hoffnung. Wieso können uns diese Verse Grund zur Hoffnung geben? Weil dieser mächtige König oder dieser mächtige Gott, der dem Pharao das Herz verhärtet hat, er ist derselbe Gott, der Israels Schreie in der Knechtschaft in Ägypten gehört hat. Dieser Gott ist derselbe Gott, der Mose gesandt hat und Mose gebraucht hat, um sein Volk aus der Sklaverei zu führen. Und dieser Gott, der dem Pharao das Herz verhärtet hat, ist derselbe Gott, der schließlich seinen eigenen Sohn gesandt hat. Römer 9 und diese Verse vor allem dürfen niemals isoliert, vor allem von Römer 3, von Römer 5 und 8, irgendwie betrachtet werden. Nein, sie sind Teil des Römerbriefs und es ist wichtig, dass wir den gesamten Römerbrief und die gesamte Argumentationskette von Paulus auch vor Augen haben. Deswegen ist dieser Vers nicht da, um uns abzustecken, sondern uns Hoffnung zu geben, weil wir Grund haben, Hoffnung zu haben. Denn dieser Gott sandte seinen Sohn und an dem Kreuz sehen wir den deutlichsten Beweis dafür, dass Gott in seiner Souveränität keinesfalls kaltherzig oder willkürlich ist. Ebenso ist Gottes Gerechtigkeit nicht grausam oder korrupt. Nein, er übersah die Sünde nicht. Er richtete die Sünde. Und er hat uns seine Gnade nicht vorenthalten, sondern er hat sie zum nur höchst denkbaren Preis für uns selbst erwirkt. nicht durch das Blut von Böcken oder Wittern, nein, durch das Blut seines eigenen Sohnes, Jesus Christus. Wenn wir auf das Kreuz blicken, können wir niemals sagen, Gott handelt willkürlich, Gott wäre lieblos. Das sei ferne. Auch Paulus greift das immer wieder auf und entgegnet dem ganz entschieden und ganz deutlich. Deshalb sind wir durch diese Verse nicht dazu aufgerufen, darüber zu spekulieren, wem Gott gnädig ist und wem nicht, sondern wir sind dazu aufgerufen, Gottes Wesen, seinen Verheißungen, seinem Wort und seinem Heilsplan zu vertrauen. Und da sind wir wieder bei dem unergründlich tiefen Meer. Ich behaupte nicht, dass wir es verstehen können. Ich behaupte auch nicht, dass wir es verstehen müssen. Und Gott ist es uns auch nicht schuldig, dass er es uns so erklärt, damit wir es verstehen können. Wir sind es schuldig, Gott dankbar zu sein dafür, dass wir ihn erkennen dürfen, Gott dankbar zu sein dafür, dass er durch das Kreuz seine Gnade zugänglich eben gemacht hat und dass er derjenige ist, der einen Heilsplan hat, von Anfang bis Ende, nicht nur begonnen bei Abraham, schon im Garten Eden, lesen wir davon. Unser Text heute zeigt uns, dass Rettung nicht von unserer Anstrengung abhängt. Wir lesen, dass Gottes Gnade frei ist und nicht verdient. Wir lesen auch, dass Gott in all diesem seinem Tun vollkommen gerecht ist. Und wir sehen und erkennen, dass Gottes Ratschlüsse tiefer sind als unser Verstand. Lasst uns also mit Demut, lasst uns mit Dankbarkeit und lasst uns mit Anbetung auf das reagieren, was wir hier über unseren Gott erfahren können. Lasst uns beten. Mein Herr, ich danke dir dafür, dass du uns diese Verse auch geschenkt hast, Herr, dass wir nicht Angst haben müssen oder frustriert sein müssen, Herr, weil wir meinen, dass unsere Gerechtigkeit über deiner stünde, Herr. Das ist nicht der Fall. Herr, wir können wirklich uns nur vor dir beugen, Herr. Wir können nur bekennen, dass du Gott bist, dass du souverän bist, Herr. Und in deiner Souveränität hast du deinen Sohn gesandt, damit wir erkauft sein dürfen, Herr. Bitte hilf uns, dass wir ja doch diesen Gedanken weiter bewegen, dass uns vor allem dein Wesen, Herr, und dein Handeln wirklich zu tiefer Bewunderung und zu tiefer Anbetung führt, weil wir es nicht verdient haben, Herr, deine Kinder zu sein. Bewahr du uns vor Stolz, Herr, oder auch vor Bitterkeit, Herr, sondern hilf uns, dass wir dich loben als den, der du bist. Und forme du auch unser Gottesbild weiter dahin, Herr, dass wir ja nicht an einen Gott glauben, an den wir gern hätten, sondern an den, als den du dich offenbart hast in deinem Wort, Herr. Danke, dass du zu uns sprichst und hilf uns, auch diese schweren Punkte recht einzuordnen, Herr. Amen.